Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Segeln ist ja gut und schön, denken vielleicht viele, aber das ist doch ein Hobby für Superreiche. Und das stimmt aber schon länger nicht mehr. Und das dürften jetzt auch viele gemerkt haben, die in der Corona-Zeit zum Segeln gefunden haben. Und das waren doch durchaus einige. Der Markt zum Beispiel für Gebrauchtboote war zeitweise leergefegt. Segelschulen wurden überrannt. Kein Wunder, denn sei es auf Flüssen, Seen oder auf dem Meer, segelnd lässt es sich sehr naturnah, klimafreundlich und auch sehr gesellig reisen und entspannen. Das geht auch ohne Segelschein und eigenes Boot. Wo kann man denn mal reinschnuppern? Wo kann man auch mal mitsegeln? Vielleicht auch mal eine längere Zeit? Wo darf man vielleicht auch mal ans Ruder? Wie kann ich aber auch vielleicht einen Segelschein machen, mein erstes Boot chartern oder vielleicht sogar kaufen? Das sind alles Fragen, die wir versuchen in diesem Marktplatz zu erörtern, indem es rund ums Segeln geht. Und dann sind wir auch schon bei unseren Gästen angekommen, ohne die der Marktplatz natürlich genauso wenig wert wäre. Da wäre zum einen Hinnerk Weiler. Er ist vor einiger Zeit auch mal über den Atlantik gesegelt, ist Segeljournalist schon seit vielen Jahren und podcastet auch unter segelradio.de. Veröffentlicht er das Segelradio. Herr Weiler, erstmal ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Was ist denn das Schöne am Segeln?
Ja, ich grüße Sie. Das Schöne, ja, ich glaube, das Bemerkenswerteste ist, glaube ich, die Distanz. Man ist in 0, nichts einfach weg von allem, was einem an Land begegnet. Und das macht einen irgendwie ja ein bisschen in eine eigene Welt hinein. Das finde ich einen ganz faszinierenden Faktor. Dazu muss man gar nicht über den Atlantik. Das reicht schon auf kleinen Seen häufig.
Okay, ja, das ist doch schön. Andreas Fritsch ist auch zugeschaltet. Er ist Redakteur bei der Segelzeitschrift Yacht. Dort zuständig für Reisen, Charter und auch Segelreviere. Herr Fritsch, auf dem Meer zumindest, auf den Seen manchmal auch, aber vor allen Dingen auf dem Meer gibt es ja Wellen. Wird man da nicht dauernd seekrank?
Ja, das ist so eine Sache, vor der viele Angst haben. Aber ich kann, glaube ich, aus der Erfahrung sagen, von den Mitseglern, die ich so dabei habe, ist es eigentlich ein kleiner Teil nur, der seekrank wird. Und das kann man natürlich leider nicht anders feststellen, als wenn man segeln geht. Und wenn man dann merkt, dass es ein Problem wird, gibt es aber auch noch Strategien, das so ein bisschen zu verhindern oder dass es später eintritt. Also ehrlich gesagt, die meisten Segler sind schon mal seekrank geworden, aber so große Angst muss man da jetzt nicht vorhaben.
Ja, und was man dagegen eventuell tun kann, da können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Dann ist zugeschaltet auch Christian Saludek. Er ist bei Saris Schockemöhle Yachting dabei, Mitinhaber. Und das Kerngeschäft ist Charter, also die Bootsvermietung. Saris Schockemöhle Yachting organisiert aber auch Segelreisen und Regatten. Und Sie sind auch seit 27 Jahren Prüfer für Segelscheine. Herr Saludek, für wen kommt denn Segeln definitiv nicht in Frage?
Ja, schönen guten Morgen, hallo in die Runde. Also eine große Einschränkung würde ich nicht sehen. Das fängt an mit 6 Jahren eigentlich in den Segelvereinen, wo man einsteigen kann. Ich würde mal sagen, den Begriff Schwimmen sollte man können. Das betrifft jetzt alle Reviere. Ja. Aber so eine Einschränkung altersmäßig haben wir nicht. Und von der körperlichen Verfassung ist es eigentlich für alle geeignet. Bei den Führerscheinen sieht es dann hinterher ein bisschen anders aus, weil da muss man dann einige Auflagen erfüllen. Also Thema Rot-Grün-Schwäche darf nicht sein, aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu.
Marie Schneider ist zugeschaltet. Auch sie ist über den Atlantik gesegelt und ein bisschen an der US-Ostküste hoch, bevor sie dann das Boot zumindest erstmal wieder verkauft hat. Jetzt hat sie ein neues, ein sehr altes. Sie ist auch Teilhaberin einer Firma, die Boote vermakelt, also hilft, Boote zu kaufen und zu verkaufen. Unter Maritim.ch ja, firmiert sie, zeigt, wie man Boote restauriert und veranstaltet eben auch Segeltrainings für Frauen und Paare, Frau Schneider. Warum spezielle Kurse für Frauen und Paare?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich als Frau natürlich in dieser Branche, die doch recht immer noch männerdominiert ist, dass es da einfach eine Marktlücke gibt, dass es sehr viele Frauen gibt, die gerne segeln möchten, mit ihrem Partner in den meisten Fällen, manche auch ganz alleine. Und dass oft aber, sage ich mal, auch die Beziehungsdynamik nicht zulässt, dass die Frauen mal ans Ruder dürfen, mal Manöver fahren können in Ruhe, ohne dass der Mann da dauernd reinfunkt. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist so, wie wenn man Auto fährt. Da ist es ja auch oft so, dass der Mann fährt und die Frau sitzt daneben. Und mein Job ist sozusagen, mal dieses Muster aufzubrechen.
Und wie machen Sie das?
Indem ich zum Beispiel mal den Mann an Land schicke und sage, so, pass auf, du gehst jetzt mal einen Kaffee trinken und wir zwei Frauen, wir machen das jetzt mal alleine. Und die Männer machen dann immer große Augen und, glaube ich, haben dann Angst um ihr Boot. Aber wenn das Boot nachher heile wieder da ist, dann ist schon mal ganz, ganz viel geschafft.
Das ist ja vielleicht auch eine unterschätzte Dimension des Segelns, also bevor wir jetzt mal in die Details gehen, aber diese soziale Dimension, man ist ja doch sehr lange unter Umständen, wenn auch mit Bekannten, auf sehr engem Raum, Frau Schneider, was ist das für eine Dynamik, auf die man da achten muss?
Das kann unter Umständen schwierig sein, allerdings habe ich das Gefühl, dass das gut klappt, wenn man auch sonst eine gute Beziehung hat oder auch sonst eine gute Freundschaft. Ich glaube, mit einem Partner oder einer Partnerin ist es einfacher, über längere Zeit gemeinsam auf dem Schiff zu sein, als mit guten Freunden, weil Freundschaften können dann sowas zerbrechen und eine Partnerschaft, glaube ich, zerbricht nur dann, wenn vorher auch schon Probleme vorhanden waren.
Okay, dann steigen wir doch mal direkt ein mit einer Frage, die uns hier per E-Mail schon erreicht hat von Alexandra Rütter. Sie sagt, sie ist 40 und hat jetzt, oder Mitte 40, hat jetzt das Segeln für sich entdeckt. Und nun würde sie gerne mal wissen, welche Qualifikation benötigt sie, um in Zukunft mit Freunden und oder Familie eine Segeljacht zum Beispiel in Kroatien zu mieten. Vielleicht Christian Saludek, was sind da die Voraussetzungen?
Also der Gesetzgeber unterscheidet nicht zwischen motorgetriebenen Fahrzeugen und Segelfahrzeuge. Also wir reden über Sportboote und da gibt es zwei Reviereinschränkungen. Das einmal sind die Binnenschifffahrtsstraßen, also der Binnenbereich, und dann gibt es die Seeschifffahrtsstraße, der Seebereich. Und das betrifft alle Fahrzeuge über 15 PS, die dann zum Führen einen Sportbootführerschein erforderlich machen.
Also mehr als 15 PS Motor braucht man einen Schein. Und was braucht sie jetzt in Kroatien, um so ein Schiff mieten zu können?
Die Länder, also Kroatien oder die, kann sagen, also eigentlich alle Länder haben die Führerscheinrechte des Herkunftslandes des Skippers anerkannt. Und dann müsste sie für Kroatien den Sportbootführerschein See haben. Das ist die Mindestvoraussetzung. Jetzt kommt noch in Kroatien dazu, wie in anderen Ländern, so in Deutschland, in Skandinavien und weitere Länder, dass noch wenn ein Funkgerät an Bord verbaut ist, ein Seefunkgerät, dann muss derjenige auch einen Funkschein haben, entsprechendes Seefunkschein haben. Ein SRC wäre das. Das wäre die Mindestvoraussetzung, die erfüllt werden muss. Es gibt auch Länder, die noch keine Funkscheinpflicht haben. Da wäre es dann nicht erforderlich. Aber Kroatien, nochmal klar gesagt, Sportbootführerschein See und ein Funkschein SRC.
Und zu den Kosten kann man ja vielleicht auch gleich mal ansprechen. Was muss man da so pro Mensch, pro Woche veranschlagen, Pi mal Daumen, wenn man mit so einem Segelboot unterwegs ist und das mietet?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil das richtet sich ja nach der Ausstattung des Schiffes und der Größe. Ja. Also vergleichbar, wie Sie haben, mit dem Wohnmobil, Grundausstattung oder Exklusivausstattung. Das ist bei den Segeljachten oder Motorjachten genau das Gleiche. Vorsaison, Hauptsaison, Nachsaison. Ich sag mal, für die Hauptsaison Juni, Juli, August in Kroatien für ein Dreikabinenschiff, also 36 Fuß, 37 Fuß, sind wir so bei 11 Metern ungefähr. Drei Kabinen, wo 6 Personen drauf könnten, sind wir so bei Wochenpreis um die, ja, fängt so bei 1.600 bis 2.500 Euro, würde ich mal sagen.
Okay.
Pro Woche.
Sie haben schon von den Scheinen gesprochen, Andreas Fritsch von der Yacht. Wie macht man denn solche Scheine? Also SFB, also Sportbootführerschein See oder der Sportbootführerschein Binnen, um dann auf Binnengewässern segeln zu dürfen. Wie groß ist der Aufwand? Was kostet sowas?
Also einen Schein macht man eigentlich auf zwei Wegen. Entweder über eine Sportboot-Ausbildungsschule, also eine Segelschule, die das anbietet, oder über einen Verein. Das sind so die beiden Wege. Also jetzt ein Einsteiger, der nicht aus dem Verein kommt, würde das wahrscheinlich ganz normal bei einer Segelschule machen, wie man zur Fahrschule im Autobereich geht, meldet sich für einen Kurs an. Der Theoriekurs geht dann für ein Sportbootsee über, ich weiß nicht, wie viel, das weiß Christian Zalul vielleicht genauer, aber das sind dann in der Regel so 10 Termine oder um den Dreh rum, an dem man Theorie abends macht,
ja.
2 Stunden oder so. Und dann gibt es einige Fahrstunden, indem man Mann-über-Bord-Manöver anlegen, ablegen und solche Dinge lernt. Das ist sehr unterschiedlich, was man haben will. Also es gibt Sportbootschulen, die machen das sehr ausführlich, dann auch schon mit einem Schwerpunkt ein bisschen auf Segeln. Da wird also ein Segelboot für diese Manöver benutzt. Oft wird aber auch nur ein kleineres Motorboot dafür benutzt. Und dann ist das finanziell eigentlich relativ überschaubar, also deutlich billiger als der Autoführerschein.
Nämlich ungefähr Größenordnung?
Ja, ich würde sagen, also so für 800 bis 1.000 Euro, Christian, kann das vielleicht ein bisschen genauer sagen. Als Prüfer bekommt man diesen Schein so am unteren Ende Und wenn man halt wirklich mehr Praxisfahrstunden haben will, also es gibt dann halt auch Schulen, die sagen, so viele Fahrstunden wie ihr wollt und wir merken ja, ob ihr das könnt oder nicht, dann wird es ein bisschen teurer. Und im Verein ist es halt oft günstiger, weil die Vereine zum Teil ein bisschen Nachwuchsmangel haben, ist die Ausbildung da oft sehr gründlich, ein bisschen langfristiger auch und der Schein ist dann manchmal ein bisschen hochwertiger, weil man mehr dafür getan hat praktisch, weil man mehr schon auf Segeln zielführend sozusagen hingeschubst wurde und die sind dann auch relativ günstig. Setzt natürlich voraus, dass man in einen Verein eintritt.
Und Hinnackweiler, da gibt es ja noch mehr Scheine. Also wir haben jetzt den Sportbootführerschein See, Sportbootführerschein Binnen, wo man so ein bisschen Basiswissen über das Segeln, über das Motorbootfahren erwirbt, auch ein bisschen rechtliche Sachen erwirbt. Dann gibt es ja aber noch mehr Scheine, wie zum Beispiel den SKS, den Sportküstenschifferschein. Wie sinnvoll ist das, den zu machen?
Also sinnvoll ist es sicherlich. Die rechtliche Voraussetzung ist natürlich mit dem Sportbootführerschein erstmal da. Alles, was da drüber geht, heißt nicht umsonst auch Befähigungsnachweis oder Qualifikationsnachweis, weil es einfach deutlich in die Tiefe geht. Beim SKS kommt wesentlich mehr Wetterhintergrund dazu. Da kommt auch ein bisschen mehr die Tatsache dazu, dass man eben nicht mehr unter Umständen innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden einen Hafen erreichen kann, wie man damit umgeht, wenn Probleme auf See auftreten und solche Dinge. Das ist eher so der Bereich für die etwas erweiterten Küstenregionen. Und dann geht es nach oben hin noch weiter mit Sporthochseeschifferschein, Sportseeschifferschein, die dann wirklich auf Atlantiküberquerungen vorbereiten, die dann auch wirklich das notwendige Know-how mitbringen über Kommunikation. Was mache ich im Notfall, wenn ich mitten auf dem Atlantik bin? Wie erreiche ich Leute? Wie finde ich überhaupt mich zurecht? Man darf halt auch nicht vergessen, wenn es keine Landsicht mehr gibt und die Elektronik an Bord ausfällt und vielleicht nur noch ein Kompass da ist, will man ja trotzdem irgendwie wieder nach Hause finden. Und das sind dann so die Dinge, die in den höheren Scheinen deutlich mehr Priorität bekommen.
Und Frau Schneider, nun ist es ja so, jetzt kann man diese Scheine machen, Sportbootführerschein See, Sportbootführerschein Binnen, investiert ein bisschen Zeit, kann irgendwie auf dem See, der in der Nähe ist, vielleicht segeln oder wenn Meer in der Nähe ist, macht man es vielleicht auf dem Meer. Kann man danach segeln?
Also ich würde mal behaupten, eher nein. Also sicherlich beim SKS, SHS und SSS-Schein lernt man sicherlich schon mal mehr als beim Sportbootführerschein. Ich würde mal behaupten, der Sportbootführerschein befähigt zum Segeln oder zum Bootführen, aber er bringt einem das Segeln nicht bei. Das ist so, wie wenn man einen Autoführerschein macht, da kann man nachher auch nicht Auto fahren. Man weiß zwar, wie alles funktioniert, aber ist trotzdem immer gestresst bei jedem Einparkmanöver. Und mit dem Boot ist es halt nicht anders.
Wie macht man das denn dann? Also ich kenne auch ein paar Leute aus dem Bekanntenkreis, die haben so einen Schein, haben den vielleicht schon seit Jahren, auch so einen höheren Schein, sind aber seit Jahren nie alleine mit dem Boot rausgefahren, weil sie immer das Gefühl hatten, ups, ich traue mir das nicht zu und dann lernen sie es aber auch nicht. Was sind da Strategien?
Ja, dann ist es natürlich, man muss sich so ein bisschen überwinden. Man muss vielleicht einfach mal zu zweit rausfahren mit jemandem aus dem Bekanntenkreis, der segeln kann. Oder vielleicht auch jemand, der selber keinen Schein hat, aber zumindest weiß, wie man die Leinen hantieren muss, wenn man jetzt im Hafen ankommt oder so. Dass man sich selber einfach mal auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Und dann nachher kann man schrittweise die Aufgaben, die die zweite Person macht, sozusagen auch noch übernehmen. Dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt und dass man langsam Selbstvertrauen gewinnt.
Andreas Fritsch, was sind denn die Herausforderungen beim Segeln? Also von den ganz einfachen Dingen, Segelsätzen oder sowas mal abgesehen. Aber was sind so die Herausforderungen, die Leute, die anfangen zu segeln, erstmal überwinden müssen?
Also ich sag mal, der größte Furcht der Leute, die einsteigen, sind, glaube ich, eigentlich die Hafenmanöver und schlechtes Wetter. Also von den Hafenmanövern haben viele einen Bammel, vor allen Dingen so Quereinsteiger, die nicht irgendwie mit kleineren Booten angefangen haben, sondern so mit 35 Lust haben zu segeln, machen den Führerschein, den SBFC oder den SKS und müssen dann das erste Mal mit einem 36, 38 Fuß großen Boot in so einer Marina an- und ablegen. Das wird ja in der Ausbildung auch nicht so wahnsinnig oft geübt. Und die Hafenmanöver, das ist halt ein großes, teures Objekt, mit dem man da fährt. Das Boot ist auch, hat eine Kaution, man hat eine Kaution hinterlegt, wenn man sie nicht versichert hat. Das heißt, man hat da so ein bisschen Mammel, irgendwie was falsch zu machen. Und bei viel Wind ist an- und ablegen, wenn er von der Seite weht, ja auch nicht so ganz einfach. Im Mittelmeer ist es auch oft so, dass das Anlegen da zum Beispiel anders ist als an der Ostsee. Man hat das dann vielleicht an der Ostsee den Schein gemacht, ist es gewöhnt, mit diesen beiden Heckpfählen anzulegen. Und im Mittelmeer geht das plötzlich mit Mooringleinen oder mit Buganker und Heckline, wie in Griechenland zum Beispiel. Das sind so Dinge, die für die Einsteiger eigentlich ein stressiger Moment sind. Und dann natürlich Segeln bei viel Wind. Also bei wenig Wind, ich sag mal, 3-4 Windstärken ist Segeln wunderschön und macht allen Spaß. Aber wenn man dann halt mal Pech hat und auch bei mehr Wind segeln muss, weil man halt das Boot gebucht hat und das Wetter ist nun mal so, wie es ist, dann muss man halt rechtzeitig reffen, das Schiff irgendwie ausbalancieren, dass es vernünftig bei dem Wind noch segelt. Dass es sicher
also reffen heißt, weniger Segel, weniger Segelfläche.
Genau, also die Segelfläche verkleinern sozusagen. Das sind so die Punkte, die man halt auch nur über Erfahrung lernen kann. Da gibt es eigentlich keine Abkürzung.
Und Hinnerkweiler, jetzt gibt es ja, haben wir gehört, Segeln auf dem Meer und Segeln auf dem Binnengewässer, meistens Seen, manchmal aber auch größere Flüsse oder so. Was ist denn da der Unterschied?
Na, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich zum einen die Landnähe. Also es gibt halt einfach auf Seen immer die Möglichkeit, man hat das Land in Sicht, es gibt auch irgendwo Sicherheit. Ich weiß von einigen, die dann, wenn sie in die große See gekommen sind, tatsächlich auch so eine Art fast so ein Freeze-Moment hatten, wo sie dann erstmal sagten, so, oh mein Gott, ich sehe kein Land mehr. Das habe ich selbst erlebt mit Seglern. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Einfach dieses Wissen, doch, da ist Land und da kommen wir auch irgendwie wieder an und sich den Weg zu finden.
Und würden Sie empfehlen, erstmal auf dem Meer direkt anzufangen oder auf dem See anzufangen oder Hauptsache anfangen?
Also Hauptsache anfangen, das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Punkt. Da spielt, glaube ich, auch keine ganz große Rolle, wo man anfängt. Das Segeln auf Seen ist einfacher, gar keine Frage, weil man natürlich wesentlich weniger Faktoren hat, die man bedenken muss. Dafür sind die Boote in der Regel kleiner und es ist durchaus zu beobachten, ein Trend, dass immer mehr Menschen mit großen Booten anfangen heutzutage, weil einfach der Einstieg in der Jugendzeit über die Vereine der Eltern einfach immer weniger wird, sondern die Leute fangen häufig erst in höherem Alter an und fangen dann eben auch gleich mit einer richtigen Yacht an, weil ja, mit 30 fängt man nicht mehr mit einem 2,50 Meter Optimisten an.
Ne? Und Frau Schneider, was können Sie denn jetzt Frauen mit auf den Weg geben, die, wie unsere Hörerin hier, Frau Rütter, zum Segeln gefunden hat und vielleicht von dieser immer noch männerdominierten Welt vielleicht ein bisschen abgeschreckt ist? Was können Sie denen mit auf den Weg geben, um aufs Boot zu kommen?
Grundsätzlich ganz viel üben, jede Gelegenheit nutzen, egal ob mit Männern oder bei Frauenturns. Es gibt auch so organisierte Frauenturns, wo nur Frauen an Bord sind, mit einer weiblichen Skipperin, mit Freunden mitsegeln, Hand gegen Koje mitsegeln, selber mal was mieten, ob es was Großes oder was Kleines ist, spielt keine Rolle. Einfach üben, üben, üben und sich trauen. Und das gilt natürlich auch für die Männer.
Sie haben jetzt gesagt, gerade Hand gegen Koje, das heißt also, man ist auf dem Boot, hilft ein bisschen mit, dafür kriegt man eine Koje, also einen Schlafplatz und kann an Bord bleiben. Das sind Methoden, wie man ans Segeln kommt, ohne einen Schein zu haben oder zu machen. Vielleicht können wir da kurz noch mal einen Blick drauf werfen, Herr Saludek. Was sind denn Methoden, um sich so ein bisschen ans Segeln ranzurobben, ohne gleich einen Schein zu machen und ein Boot zu chartern für ein paar tausend Euro?
Ja, da gibt es heutzutage eine Vielfalt an Angeboten. Ich jetzt alleine Thema Internet, irgendwelche oder bei Facebook irgendwelche Gruppen, die sowas anbieten, vermitteln. Auch bei uns als klassische Charteragentur seit über 40 Jahren hat sich da nicht viel geändert. Wir hatten auch vor 20 Jahren schon solche Anfragen, dass Leute irgendwie auf Segeln gekommen sind, sei es durch vielleicht Fernsehberichte oder haben im Urlaub die ganzen Segeljachten gesehen, waren mal vielleicht irgendwo im Hafen und wollten jetzt einsteigen. Dafür gibt's und gab es schon immer Angebote. Also selbst bei uns in der Firma, wir bieten sowas an, bei den Segelflottillen im Mittelmeer im Sommer besteht die Möglichkeit, auf dem Führungsschiff mitzusegeln.
Also Flottille heißt, es ist eine Gruppe von mehreren Booten, es gibt ein Boot, das fährt vorne weg, da kann man drauf mitsegeln und wenn man noch unerfahren ist mit dem eigenen Boot oder dem, was man gerade gechartert hat, dann kann man sich in diese Gruppe mit einreihen und ist nicht völlig alleine.
Ganz genau, das sind die Beweggründe. Entweder sucht man den Kontakt zu anderen, vielleicht weil auch Kinder dabei sind, kann aber auch der Beweggrund sein, ich habe jetzt meine Scheine gemacht, man ist noch unerfahren, man möchte einsteigen, dann bietet sich auch vielleicht so ein Skipper-Training mal an. Dann macht man halt vielleicht nochmal erstmal einen eigenen kleinen Turn, da wo man vielleicht seinen Segelschein gemacht hat, da kennt man das Revier, da übt man dann vielleicht, wie der Herr Fritsch vorhin sagte, das ist also das große Problem für viele, dieses An- und Ablegen, dass dieses da gibt es den Begriff des Hafenkinos. Ne? Man geht in den Hafen, möglichst ist noch viel Wind und dann guckt man sich einfach an, wie die Leute versuchen, mit ihren Schiffen rein und rauszukommen, dass man da eine gewisse Sicherheit bekommt. Und das kriegt man nur durchs Selbermachen und nicht durchs Zugucken. Da bietet sich so ein Training an, wird ja auch viel angeboten. Und der nächste Einstieg wäre dann eben dieses klassische einfach mal mitsegeln. Das kann eben so eine Flottille sein. Da gibt es aber auch Eigner, die sowas anbieten. Thema Hand gegen Koje. Dann gibt es Vereine oder wir bei uns gibt es die Möglichkeit auch Mallorca ansegeln, bieten wir an. Da sind von mittwochs bis sonntags im Februar zur Mandelbaumblüte. Kann man auf einem Segelschiff mit Skipper mal mitsegeln. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Unser Thema heute: Segeln naturnah, klimafreundlich und gesellig reisen. Wie kommt man rein ins Segeln? Wie kann man vielleicht sein erstes Boot chartern? Was sind die Hürden und Scheine, die man nehmen und machen muss? Das erörtern wir noch bis 11.30 Uhr hier mit unseren Gästen, die zugeschaltet sind. Als da wären Hinnerk Weiler, Segeljournalist, Podcaster unter segelradio.de, Christian Zaludek, seines Zeichens Charterunternehmer, vermietet also Boote, macht auch noch anderes, aber vor allen Dingen das. Marie Schneider von Maritim.ch, auch erfahrene Seglerin, verkauft, vermakelt Boote und leitet Frauen und Paare an, wie sie sich dann auf Segelbooten am besten vertragen und verhalten. Und außerdem Andreas Fritsch, Journalist und Redakteur bei der Segelzeitung Yacht.de. Herr Fritsch, wir waren vor den Nachrichten so ein bisschen stehen geblieben. Wie kann man denn zum Segeln kommen, ohne gleich einen Segelschein zu machen und sich ein Boot zu chartern? Da war dieses Stichwort gefallen, Hand für Koje. Also ich gehe auf ein Boot, arbeite ein bisschen mit, darf dafür mitfahren und habe einen Schlafplatz. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Also es gibt ja große Schiffe, weiß ich nicht, wie die Alexander von Humboldt 2, ein riesen Dreimastbark, glaube ich, altes Schulschiff, auf der man auch mitsegeln kann. Was ist von solchen Angeboten zu halten?
Ja, das gibt es halt, also Alexander von Humboldt ist jetzt so ein bisschen die einfache Variante sozusagen. Es gibt auch so ein Luxussegment, wo es dann sehr, sehr teure Reisen, sehr edle Reisen gibt, mit Koch und Hostess und allen möglichen. Das gibt es in der Preisrange von bis auf diesen großen Schiffen, aber auf diesen großen Schiffen lernt man nicht segeln, weil auf solchen Schiffen darf man in der Regel an dem Segelbetrieb, also an den Segelsätzen, Trimmen der Segel, Steuern nicht teilhaben, aus Versicherungsgründen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wenn man wirklich segeln lernen will, ist man da eigentlich nicht richtig aufgehoben. Das ist eher so eine Kreuzfahrt unter Segeln. Auf der AIDA darf man ja auch nicht den Anleger mitfahren und das Steuerrad.
Und wonach sucht man da? Also wenn man jetzt beispielsweise auf einem größeren Segelboot, ich sag mal 40, 45 ja. Fuß, also irgendwas so jenseits der 10, 12 Meter mit 6, 7, 8 Leuten mitsegeln möchte, um das zu lernen, gerne auch bereit ist, was zu zahlen, wonach sucht man da?
Ja, dann kann man eigentlich auch über diese Agenturen gehen. Also Sarah Schockemühle, Christian Zaludek ist ja dabei. Die vermitteln sowas auch. Und es gibt halt auch viele Direktanbieter. Die findet man zum Beispiel in dem kleinen Anzeigen oder in dem Anzeigenteil der Yacht. Oder auf yacht.de sind auch Anzeigen von diesen Anbietern. Wenn man im Internet sucht über Google, über Segelkreuzfahrt, findet man auch eine ganze Menge. Da gibt es halt wirklich von bis. Das geht bis ins hohe Luxussegment, wo dann eine Woche pro Person 2.500-3.000 Euro kostet. Also das heißt, wenn man mit seiner Frau oder Freundin unterwegs ist, kommt man da auf 4.000-5.000 Euro. Das ist dann das Luxussegment.
Und was, da kriegt man dann was für? Also man ist alleine.
Ja, da kriegt man dann eine klimatisierte, luxuriöse Koje, die so eher schon einem Hotelzimmer fast entspricht. Und es gibt halt, es wird an Bord von einem Koch die Mahlzeit vorbereitet. Es gibt Ausflüge. Das ist dann wirklich schon, fühlt man sich so ein bisschen wie ein Eigner auf einer Luxusjacht. Also hat den Vorteil dieses großen Schiffes, aber eben nicht, die muss nichts mitmachen oder kann auch gar nichts mitmachen. Es gibt eine kleine Zwischenlösung noch. Wenn man zum Beispiel, es gibt Anbieter, die große Katamarane fahren lassen als Kabinencharter, nennt sich das dann. Da gibt es so für kleineres Geld, also irgendwo auf dem Weg dazwischen, kann man dann eine Kabine chartern und da ist dann einfach nur das Schiff vielleicht so 14 Meter lang, 15 Meter, das sind große Katamarane sehr oft, weil die halt viel Platz haben. Da ist ein Skipper an Bord und ein Crewmitglied oder eine Hostess, die die Manöver mitmacht und die das Essen oft dann ein bisschen vorbereitet. Da kann man dann an den Manövern wirklich aktiv teilhaben, kann auch mal steuern, da kann man wirklich ein bisschen mitmachen, muss es aber nicht. Mhm. Wenn man keine Lust dazu hat, kann man auch sagen, nö.
Eine E-Mail hat geschrieben, Herr Staatslander, oder nee, Sie haben genau gesagt, haben Sie angerufen, glaube ich, diese Nummer. Und Sie haben eine Möglichkeit in Hamburg, um mitzusegeln. Erstmal herzlich willkommen im Marktplatz. Wie geht das?
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Staatslander aus Hamburg. Ja, wir haben hier in Hamburg einen schönen Binnensee, eigentlich ein gestauter Fluss, die Alster. Und auf der Alster kann man, eigentlich ist das ein touristisches Angebot, kann man bei Hamburg City Sailing, so heißt das, kann man Alster segeln mit dem Skipper zusammen. Ich bin einer dieser Skipper. Und dann merken wir eben oft, dass Leute schon einen Segelschein haben, aber eben ihre Erkenntnisse vergessen haben, und dann ja, kommen wir wieder ins Gespräch und kommen natürlich in den praktischen Sachen wieder rein, und die Leute merken dann, es ist ähnlich wie Fahrradfahren, man verlernt das nicht völlig, aber man braucht dann doch mal wieder eine Anleitung. Und wie gesagt, eigentlich ist es eher was Touristisches, aber oft genug sind es auch Leute, die das Segeln irgendwann mal gelernt haben und dann nicht die Praxis hatten.
Und das macht viel Spaß. Spüren Sie denn eine größere Nachfrage jetzt?
Ja. Ja. Also jetzt natürlich geht die Saison langsam vorbei, wobei sehr stark wetterabhängig natürlich. Aber Wind und Wetter gehören eben mit immer dazu. Und die Nachfrage ist gut. Corona war natürlich eine Einschränkung. Aber wir hoffen gerade, dass es nächstes Jahr weitergeht.
Und bei Ihnen können auch Leute kommen, die noch nie gesegelt sind. Und dann kriegen sie die Pinne in der Hand und können mal eine Platzrunde drehen.
Sagen wir mal so, der Skipper hat natürlich die Verantwortung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Skipper bin, dann schaue ich natürlich, inwieweit das geht. Aber wir wollen da ja keine Regatten gewinnen, sondern das soll Spaß machen. Und es ist kein richtiger Segelkurs, sondern es ist eben erstmal wieder was reinschnuppern. Aber für die Leute, die nicht gleich sich zum Segelkurs anmelden wollen oder wie gesagt mal wieder was auffrischen wollen, sicher eine gute Sache. Sonst aber eben auch was Touristisches, wo man einfach mal entspannen kann und sich mit dem Skipper auf der Alster rumführen kann.
Prima.
Und da kann man die Hamburg natürlich auch von einer ganz anderen Seite mal erleben.
Und prima. Vielen Dank für den Einwurf. Hinak Weiler, jetzt haben wir so ein paar Sachen besprochen, wie man so ans Segeln rankommen kann. Vereine haben wir besprochen, die diversen, sag mal, kommerziellen Angebote, wo man sich eine Koje kaufen, mieten kann für eine Zeit. Wie ist denn das jetzt, wenn ich ein Boot chartern will, also letztlich mieten will? Worauf, sagen Sie, muss man da achten?
Ja, also das Entscheidende ist, gerade wenn man das zum ersten Mal macht, würde ich also immer über irgendeine große Agentur gehen. Wir haben ja hier zum Beispiel Christian Zarulek dabei. Das ist absolut der empfohlene Weg. Das sind Boote, die sind top gewartet, die sind ausgerüstet. Ansonsten bin
gibt ja auch so Vermittler, also die verschiedene Firmen unter sich vereinen, wo man dann einfach ein Revier eingeben kann, einen Zeitraum eingeben kann, und dann fallen da Boote von ganz vielen unterschiedlichen Vermietern raus. Was ist von denen zu halten?
Muss ich jetzt ganz ehrlich einfach die Frage weitergeben, weil das ist ein Sektor, in dem ich mich gar nicht auskenne.
Okay, Christian Zarulek vielleicht. Was ist von diesen Vermittlungsagenturen zu halten, wo man eben ein Revier eingibt, einen Zeitraum eingibt, eine Größe eingibt, und dann fallen da Boote von ganz verschiedenen Anbietern von vor Ort raus?
Also ich glaube, entscheidend ist, wenn man sich im Markt noch nicht auskennt und da eingestiegen ist und man jetzt ein Schiff chartert, dass man tatsächlich sich einen Ansprechpartner, nennen wir es mal so, sucht, den man vielleicht kennt, wo man jemanden anrufen kann, also eine klassische Agentur, bestenfalls mit einem Sitz in Deutschland, wenn man jetzt deutscher Kunde ist. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher, weil es geht ja nicht darum, einfach nur ein Hotelzimmer zu buchen, sondern wir sind hier in einem beratungsreichen Geschäftsmodell unterwegs. Die Schiffe sind alle unterschiedlich. Wir haben Lattengroßsegel, wir haben Rollgroßsegel, wir haben bestimmte technische Ausstattungsmerkmale, die vielleicht je nach Seegebiet auch für den Kunden wichtig sind. Beispiel, er hat jetzt auf einer Segeljacht sein SKS gemacht, wo ein Rollgroß war, dann will er in der Regel sein erstes Charterschiff auch mit einem Rollgroßsegel ausgestattet wissen.
Also weil er damit einfach ist ein besser Segel, umgeht, was im Mast aufgerollt wird. Richtig. Und nicht einfach nur hoch und runter gezogen wird.
Genau.
Hat verschiedene Vor- und Nachteile, aber man muss wissen,
was es ist. Genau, genau. Und deswegen ist der erste Weg eigentlich, wenn man noch nicht so im Thema ist, wirklich die Agentur. Vielleicht guckt man sich mal an die Seite von der VDC, das ist die Vereinigung Deutscher Charterunternehmen. Da sind geprüfte Unternehmen drin, Charteragenturen, Charteranbieter, dass man da sich mal bewegt und sich mal schlau macht. Man hat natürlich auch viele Kontakte vielleicht, wenn man da, wo man den Schein gemacht hat in der Segelschule oder man ist im Segelverein oder man kennt andere Leute, die schon geschartert haben, dass man da diese Mund-zu-Mund-Propaganda macht. Wo hast du denn geschartert? Hast du gute Erfahrungen gemacht? Es gibt halt viele, wir sind ja nicht die Einzigen in Deutschland, es gibt viele große, langjährige, gute Agenturen. Ich würde also nicht jetzt unbedingt online irgendwas buchen, okay, sondern würde schon den klassischen Weg auch empfehlen, gerade in den Anfängen, um einfach seine Fragen auch loszuwerden. Ja. Geht ja weiter mit der Revierberatung. Wie komme ich vom Flughafen zur Marina? Da bieten die klassischen Agenturen Transfermöglichkeiten an. Wo kann ich da einkaufen? Wo ist die nächste Tankstelle? Ich muss ja das Schiff vollgetankt wieder übergeben. Da ist man sicherlich bei einer erfahrenen Agentur besser aufgehoben.
Wir haben eine Anruferin in der Leitung, Regine Ritter aus Köln. Ganz herzlich willkommen am Marktplatz.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich durchgekommen bin.
Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich möchte ein bisschen werben für was ganz Tolles. Und zwar gibt es seit 30 Jahren einen Seglerinnenverein ausschließlich für Frauen. Und zwar hat sich das gegründet, weil ja oft die Männer an der Pinne ein bisschen dominant sind und die Frauen eher so kochen oder die Vorleine bedienen. Und so segeln wir eben ausschließlich mit Frauen. Und wir sind über 100 Mitglieder in Deutschland und machen eben ganz verschiedene Turns. Zu uns kann kommen einer, der das einnäht, die das erstmal lernen will und reinschnuppern will. Aber wir haben auch ein paar Profiskipperinnen im Verein. Und mit denen kann man auch tatsächlich einen Turn planen und auch die Beratung, welches Schiff, welches Revier. Und ist einfach eine schöne, entspannte Sache.
Wunderbar. Vielen Dank für diese kleine Werbeeinblendung. Nicht kommerziell, sonst wäre sie ja hier nicht so richtig zugelassen. Aber für einen Frauensegelverein macht das natürlich total Sinn. Marie Schneider, Sie befassen sich da ja mit auch beruflich. Macht es Sinn, tatsächlich für Frauen erstmal in so einen Verein zu gehen?
Das kann durchaus Sinn machen. Ich glaube, es kommt immer sehr auf die individuelle Situation an. Ich bin ja grundsätzlich kein Freund davon, Frauen anders zu behandeln als Männer. Wir sind ja doch im Prinzip alle gleich. Aber manchmal muss es natürlich sein, wenn man jetzt in seiner persönlichen Situation einfach nicht rauskommt oder nicht weiterkommt. Und man möchte gerne segeln lernen und beispielsweise der Partner, der schränkt einen vielleicht ein bisschen ein. Und dann ist es durchaus natürlich eine gute Möglichkeit, über so einen Verein zu gehen und da dann auch Gleichgesinnte kennenzulernen.
Bevor wir jetzt mit Ihnen noch ein bisschen gleich über auch mal über die Option Bootskauf reden, wollte ich eben noch mal zurück zum Chartern kommen. Andreas Fritsch von der Yacht, Segelzeitung, Stichwort Chartern. Viele sind überrascht, dass dort relativ hohe Kautionen fällig werden von 2, 3, manchmal mehr 1.000 Euro, wenn man sich für 1, 2 Wochen so eine Yacht chartert. Wie ist damit umzugehen?
Das ist sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter und auch Revier. Also es kann auch Angebote geben, wo die Kaution nur 800 oder 1.000 Euro beträgt. An der Ostsee zum Beispiel ist es etwas günstiger in der Regel als im Mittelmeer. Teuer wird es vor allen Dingen im karibischen Bereich oder wenn man große Boote chartert oder Katamarane, die sind oft ein bisschen teurer. Da kann das dann auch mal 5.000, 6.000 Euro werden pro Schiff. Und man kann das eigentlich so ein bisschen dadurch entspannen, indem man...
Also die sind ja nicht weg, das ist ja eine Kaution. Na genau, aber wenn es einen Schaden am Boot gibt, dann kann das schon sein, dass es da mindestens Streit gibt und manchmal die Kaution auch weg ist, was den Urlaub dann natürlich dann ganz schön teuer machen kann.
Und da sollte man gerade als Einsteiger, wenn man bei den Hafenmanövern, da passieren eigentlich die meisten Schäden, noch nicht so ganz sich sicher fühlt, eine Kautionsversicherung abschließen. Da gibt es 2 verschiedene Modelle. Also das heißt, man sagt, ich hinterlege diese Kaution nicht, sondern ich bezahle etwas dafür, dass ich die entweder komplett nicht bezahlen muss. Dann bietet das die Charterflotte in der Regel an. Da sagt der Flottenbetreiber, wenn du mir so und so viel Euro gibst, musst du die nicht hinterlegen. Das sind in der Regel so, je nachdem, wie hoch die Kaution ist, zwischen 150 bis auch mal 300, 400 Euro. Oder man versichert es beim externen Versicherer. Das ist dann also wirklich wie praktisch meine normalen Versicherungen, die ich so zu Hause privat habe, kann man dann auch die Kaution versichern. Das hat den Nachteil, dass wenn man dann den Schaden verursacht hat, man trotzdem erstmal die Kaution abgebucht wird von meinem Konto, von meiner Kreditkarte. Man hinterlegt das ja meist mit der Kreditkarte. Und dann bekomme ich das später erstattet. Das heißt, wenn ich Pech habe, sind dann 2.500 Euro ein paar Wochen, vielleicht auch einen Monat, je nachdem, wie lange das ganze Handeln mit dem Versicherer dauert, von meinem Konto weg. Also wenn man das nicht leisten kann und dass vielleicht das Geld ein bisschen knapper ist, dann sollte man sowieso unbedingt eine Kautionsversicherung abschließen. Und man kann das eigentlich ganz gut machen, indem man der Crew sagt, wir segeln alle zusammen, wir gehen durch dick und dünn zusammen. Das heißt aber auch, wir gehen die Risiken zusammen an. Das heißt, wir teilen uns das einfach. Wenn man sechs Mitsegler hat, ist das dann ja nicht so teuer.
Genau, vielleicht nochmal so ein Preisschild, um ein Preisschild darauf zu kleben. Herr Saludek ist da so ein bisschen drumherum getanzt. Vielleicht können Sie das ja nochmal sagen. Wenn man sich mit, weiß ich nicht, 5, 6 Leuten so ein Boot mietet, im Mittelmeer und dann natürlich viel selber kocht und einkauft, wenig essen geht und so. Was muss man da so pro Mensch, pro Woche veranschlagen, um mal so eine Vorstellung zu kriegen, was das kostet?
Ja, also fürs Boot hatten wir ja so eine ungefähre Range gehört, geht so bei 1.600 für ein mittelgroßes Schiff für 6 Leute los. Das heißt, wenn man das dann durch 6 teilt, ist das nicht so wahnsinnig schlimm. Man muss allerdings dann noch im Mittelmeerbereich die Hafengelder dazu nehmen. Die sind zum Teil nicht so ganz unerheblich. Das heißt, wenn man da in manchen Marinas liegt eine Nacht, kostet das dann auch mal schnell 50, 60, 80 Euro. Das muss man auch on top rechnen und essen gehen. Wenn man in der Hauptsaison im Mittelmeer essen geht, ist es halt auch manchmal an manchen Stellen teurer. Also wir machen das eigentlich immer so, dass wir eine Bordkasse bilden, wenn wir losfahren für 5, 6 Leute. Da tut dann jeder 250, 300 Euro rein und das reicht dann meistens knapp die ersten 5, 6 Tage. Also man würde sagen, so 300, 400 Euro für die Woche sind schon eher niedrig angesetzt, wenn man wenig essen geht. Und dann halt zum Chartern nochmal dazu, so pro Kopf, 400 Euro, 500 Euro. Das heißt, für eine Woche Charter in der Hauptsaison im Mittelmeer muss man schon so mit 800 Euro.
Das wird, glaube ich, Person, so, das, was pro Woche.
Pro Person, pro Woche, genau.
Okay.
Ist natürlich nach oben kein Limit. Je nachdem, wenn man teures Schiff, teures Revier und jeden Abend First Class mäßig essen geht, dann ist es natürlich mehr, klar.
Wir haben einen weiteren Anrufer, Herrn Beck-Schulte. Sie sind im Auto unterwegs, glaube ich, und rufen uns an.
Ja, genau. Schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich gut hören.
Alles wunderbar.
Alles wunderbar. Sehr schön. Ja, ich lausche mit Freude und Ihren Informationen. Ich bin selber Segler seit 30 Jahren, hatte meine Segelschule, als ich so Student war, und überlegte, wie man Geld verdienen könnte. Aber das habe ich jetzt nicht mehr, also kein Qualifikationsnachweis erforderlich. Allerdings hatte ich gerade mal gehört, dass einer von Ihren Kollegen gesagt hat, das Segeln auf offener See sei irgendwie doch aufwendiger als das im Binnenrevier. Das würde ich tatsächlich ein bisschen anders sehen wollen, weil es ja doch sehr häufig so ist, dass im Binnenrevier die Ufer erschreckend nahe kommen und auch jede Menge andere Boote unterwegs sind und man die gescholtenen Vorfahrtsregeln auf einmal anwenden muss und wissen muss, wo ist Luf und Lehen, wo ist Backbord und Steuerbord, was gerade für Anfänger, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung ist, während man ja, wenn man auf den großen Seen, wenn man auf dem Meer unterwegs ist, so ist es uns dann und wann passiert, morgens den Kurs absteckt und abends dann irgendwann den Autopiloten wieder rausnimmt und in den Hafen fährt, also so richtig viele Manöver nicht gemacht hat. Ja. Was dieses Segeln auf der See nicht irgendwie schlecht machen soll, das hat natürlich einen ganz, ganz anderen Reiz. Diese Weite, die man da genießen kann, hat natürlich etwas anderes, als wenn man da im Binnenrevier unterwegs ist. Das ist mir so aufgefallen, als wir gerade miteinander oder als ich Ihnen lauschen durfte.
Ja. Ist gut, dass Sie das mal hier einwerfen. Erstmal vielen Dank für Ihren Anruf. Hinak Weiler hatte diese kühne These, glaube ich, vertreten. Vielleicht wollen Sie da noch mal drauf eingehen. Also, dass die Segeln auf dem Meer natürlich erstmal so ein bisschen, man sieht das Ufer nicht und es gibt vielleicht auch Wellen und so. Irgendwie für manche vielleicht auch ein bisschen was Erschreckendes oder Einschüchterndes hat, aber es hat eben auch Vorteile, dass man für sich sein kann.
Das hat einen großen Vorteil, dass man für sich sein kann. Also gerade ich bin auch viel als Einhandsegler unterwegs. Da ist
also alleine auf dem Boot, eine Hand am
genau,
Ruder.
Genau. Mhm. Genau, eine Hand am Ruder, eine Hand fürs Schiff. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle. Da ist man alleine, da ist nicht viel los. Auf der anderen Seite wiederum, um da hinzukommen, muss man natürlich auch erstmal ein bisschen vom Land wegkommen. Und wer mal an einem Samstagvormittag aus der Kieler Förde rausgesegelt ist, der ist auch gut beraten, sich mit Vorfahrtsregeln auszukennen. Da ist es auch recht voll, recht schnell. Ich glaube schon, dass das sicherlich eine Rolle spielt, aber es ist, glaube ich, insgesamt vom psychologischen Faktor her auf dem See anzufangen durchaus einfacher.
Okay. Gibt es denn spezielle, man nennt das ja so Reviere, also Gegenden, in denen man so segeln kann? Ostsee, Griechenland, Mallorca, Biskaya, Atlantik. Gibt es da Reviere, wo Sie sagen würden, okay, wenn man so anfängt, auf dem Meer zu segeln, dann eignet sich das eine Revier ein bisschen besser als das andere?
Ja, also natürlich, wenn es an die deutschen Küsten geht, da ist die Ostsee deutlich freundlicher als die Nordsee häufig. Alleine schon dadurch, dass wir mit Ebbe und Flut da nicht so viel zu tun haben. Man ist also nicht gezwungen, morgens um 4 mit der passenden Strömung aus dem Hafen rauszufahren. Und wenn man sich mal verschätzt, hat man auch kein Problem, dass plötzlich mehr Strömung gegen an strömt, als man fahren kann. Das sind sicherlich Punkte, auch die Hafendichte und das Anlegen und so. Also die Ostsee ist da sicherlich die einfachere Variante.
Aber Mittelmeer gibt es ja auch nicht so viel Tidenhub.
Genau, da relativiert sich das Ganze eigentlich auf der ganzen Strecke. Da spielt dann eher eine Rolle, dass man sich ein bisschen mit den lokalen Winden da beschäftigt. Da hat so jede Ecke ihre Eigenart, häufig hervorgerufen durch die Alpen, die dann da für sehr starke Windsituationen sehr, sehr schnell sorgen können und auch teilweise überraschend sorgen können. Damit muss ich ein bisschen beschäftigen. Aber da ist ja eigentlich das Mittelmeer ist eigentlich das gutes Einsteigerrevier.
Wir haben eine Anruferin, Frau Kindermann aus Stade. Ich höre, Sie haben das Familiensegeln mal ausprobiert. Ich hoffe nicht so, dass Sie das nie wieder machen wollen.
Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Erzählen Sie mal.
Also wir kamen im Frühjahr auf die Idee, jetzt wollen wir mal alle segeln gehen. Und zwar waren das 8 Personen zwischen 16 und 80. Mhm. Und ich bin die 80-Jährige.
Okay, ich wollte gerade sagen, Sie klingen wie 16, Bedenken, aber gut.
War noch nie in meinem Leben segeln. Nein, du kommst mit, so nach dem Motto. Und wir waren in Kroatien. Wir hatten ein Boot, das war 15 Meter und hatte 8 Kabinen. Oder 8 Schlafplätze, muss ich sagen. Und das war schon sehr, sehr eng. Man ist ja dann auf kleinem Raum mit mehreren Personen. Und das waren 2 Wochen. Ist schon gewöhnungsbedürftig.
Man lernt sich noch mal kennen, ne?
Ja, und jeder muss sich ein bisschen zurücknehmen. Aber das Problem, oder es war überhaupt kein Problem, das einzige Problem, das ich hatte, war, wenn wir im Hafen lagen, und zwar diesen Steg, der vom Boot an den Steg gelegt wird, darüber zu kommen. Das war, aber sonst war das wunderbar. Meine Schwiegertochter war so ein bisschen seekrank und meine andere Tochter war sehr ängstlich.
Was haben Sie denn bei der Seekrankheit gemacht?
Ja, sie hatte einfach Tabletten genommen und nach 3 Tagen war es dann gut.
War es dann auch gut. Und Sie würden es nochmal machen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, und eins meiner Enkel, der war der Skipper, der hatte das Sagen. Und wir hatten an sich nur einmal, mussten wir die Westen anlegen, weil es doch sehr stürmisch ist, zu viel gesagt, aber windig war. Und einmal hatten wir Ankeralarm. An sich in den Häfen ist es sehr, sehr eng im Sommer, weil das war schlimmer wie auf einem Campingplatz. So eng lagen die Boote. Und natürlich war es Hochsaison und das ist auch in Ordnung. Und das Wetter war an sich auch durchgängig gut. Aber es ist eben doch sehr wenig Wind auf dem Mittelmeer zu der Zeit und wir mussten sehr oft mit Motor fahren.
Ja, also das ist ja ein sehr ausführlicher Turnbericht. Da würde ich Sie dann vielleicht mal an die Yacht vermitteln, die veröffentlichen sowas dann auch. Aber bevor hier die Nachrichten kommen, wollte ich Sie eine Sache fragen. Was hat Ihnen denn besonders gefallen?
Ja, alleine in der Corona-Zeit waren wir unter uns. Das war natürlich besonders, sag ich mal, was Besonderes, denn jetzt in diesem Sommer in Ferienorte zu fahren und mit sehr vielen Menschen zusammenzukommen, das wollten wir vermeiden.
Okay.
Aber ich hatte vorhin gehört, der Herr sagte, mit 800 € die Woche Das ist schon sehr, sehr knapp.
Okay.
Denn Sie müssen in jeder Bucht bezahlen, auch wenn Sie ankern oder an eine Boje sich legen.
Frau Kindermann, ich muss Sie hier unterbrechen. Uns stehen die Nachrichten ins Haus. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihren ausführlichen Bericht und wünsche Ihnen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute, erstmal soweit. Jo. Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen zur letzten halben Stunde im Marktplatz mit dem Thema Segeln, naturnah, klimafreundlich und gesellig reisen. Wir hatten über ein Thema noch gar nicht gesprochen, Frau Schneider, Marie Schneider von Maritim CH, der Bootskauf. Das ist natürlich jetzt was für Leute, ja, die schon länger dabei sind, die das ernsthaft betreiben wollen. Wie ist denn das jetzt? Ich hatte in der Einleitung gesagt, der Markt ist relativ leergefegt, weil so viele Leute sich Segelboote gekauft haben. Wie geht man da heute vor, wenn man sich ein Boot kaufen will? Ich kann Frau Schneider nicht hören. Vielleicht springt dann jemand anderes noch ihr zur Seite. Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Hinnack Weiler von...
Ja,
ja, Frau Schneider, jetzt sind Sie
ja,
da.
Ja, bin ich jetzt wieder,
ja,
da.
Wunderbar, okay, alles klar.
Alles klar.
Also, die Frage war, wie gehe ich vor, wenn ich ein Boot kaufen will?
Ja, also ich muss Sie vielleicht da erstmal ein bisschen korrigieren. Und zwar haben Sie gesagt, normalerweise kaufen Leute ein Boot dann, wenn es ernst wird.
Ja.
Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die ein Boot kaufen, ohne dass sie jemals vorher auf einem Boot waren. Gerade durch Medien wie YouTube und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Vlogger, die irgendwie berichten, wie sie um die Welt segeln. Und die Leute werden davon angefixt. Und dann haben sie einfach diese Idee, boah, komm, wir kaufen ein Boot. Obwohl sie das noch nie gemacht haben und sie sagen einfach, jo, wird schon gut gehen. Ne?
Okay.
Aber es sind natürlich auch viele, die schon einen Segelschein haben.
Okay.
Es ist so ein guter Mix, würde ich sagen.
Okay.
Und wenn man natürlich jetzt ein Boot kaufen möchte, dann muss man sich erstmal überlegen, was möchte ich damit machen, welche Reviere möchte ich damit besegeln. Ist es ein Boot, mit dem ich zum Beispiel auf der Ostsee einfach am Wochenende ein bisschen rumdümpel und manchmal drauf übernachte, aber vielleicht auch nicht. Oder es ist ein Boot, mit dem ich um die Welt segeln möchte, mit einer sechsköpfigen Familie. Und danach richtet sich natürlich auch, was es für ein Boot sein soll. Da muss man auch beachten, es gibt verschiedene Bootsbaumaterialien. Es gibt Boote aus GFK, also das ist glasfaserverstärkter Kunststoff. Das ist ein Plastikboote, das ist das häufigste. Es gibt aber zum Beispiel auch Stahlboote, die sind robuster. Wenn man jetzt, was weiß ich, nach Grönland segeln möchte oder so, dann ist das vielleicht eher angebracht. Es gibt Holzboote und so weiter und so fort. Da muss man sich also so ein bisschen überlegen, in welche Richtung soll es gehen.
Und das reicht dann preislich von bis natürlich, aber...
Genau, das reicht preislich von bis. Also ich würde mal sagen, man bekommt schon ein gutes Boot, mit dem man auf dem Meer, also jetzt nicht auf einem Binnenrevier, sondern auf dem Meer, erste Erfahrungen machen kann für, ich sag mal, 5.000 Euro, da fängt es an, wenn man handwerklich begabt ist und selber was reinstecken kann.
Okay, und dann ist natürlich nach oben offen. Da genau. Kommen wir vielleicht später noch mal kurz drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt noch mal Thomas Meinhardt, meinen Kollegen in Köln, begrüßen, der für uns E-Mails liest, zusammenfasst und auch das Hörertelefon mitbetreut. Erstmal herzlich willkommen, Thomas Meinhardt, in der Sendung. Da kamen Fragen zum Thema Sprechfunkzeugnis.
Ja, alle Boote, die verchartert werden und die im Mittelmeer, Ostsee, Nordsee laufen, haben natürlich eine Funkanlage an Bord. Das ist manchmal wichtig, um sich im Hafen anzumelden, aber noch wichtiger natürlich für Notfälle oder die Kommunikation von Schiff zu Schiff, wenn man mit mehreren Schiffen segelt. Aber da muss man heutzutage ein Sprechfunkzeugnis haben. Wie sieht das aus? Was muss man dafür können? Wie kriegt man das? Was kostet es?
Wer möchte dazu was sagen? Ja, Herr Saludek.
Also wir unterscheiden hier in zwei Stufen. Das ist der UBI, also der Binnenfunkschein für Binnenreviere, und den SEC oder LEC, so nennen die sich, für den Seebereich. Der SEC ist eigentlich der gefordert ist für
also
normale
Short
Schiffe.
Range Certificate,
ja. Genau. Es geht also heute darum, dass die Schiffe, wenn sie verchartert sind, müssen sie eine Funkanlage haben, ab 12 Meter Länge nach SOLAS, also eigentlich erst ab 300 Bruttoregistertonnen, das wäre aber nur für den Eigner interessant. Also kurz gesagt, wer sich jetzt ein Schiff kauft und sagt, ich habe ein Handy dabei, das wird mir reichen, weil ich natürlich nicht unterstützen kann, aber der bräuchte gar keine Funkanlage und braucht dementsprechend keinen Funkschein. Ist eine Funkanlage verbaut an Bord, muss der Schiffsführer auch ein entsprechendes Funkzeugnis nachweisen. Und das eben das sogenannte SRC.
Und wie kommt man daran? Was kostet das?
Ja. Die Kosten sind auch unterschiedlich. Man kann es autodidaktisch selber sich darauf vorbereiten. Es gibt eine Lernsoftware, die man kaufen kann. Das ist also dann praktisch die Simulation des Gerätes am Computer, wo man üben kann. Die Prüfungs- oder unsere Erfahrung sind, dass die schon mal eine Schule besucht haben, also an einem offiziellen Funkgerät gesessen haben und sich auf die praktische Funkprüfung vorbereitet haben, größere Erfolge haben bei der Prüfung, weil es einfach was anderes ist, ob man am Laptop übt oder tatsächlich an so einem Funkgerät bei der Prüfung sitzt. Die theoretischen Fragen, die kann man, sind Multiple-Choice-Fragen, die kann man im Internet zum Beispiel auf der Seite Elvis, also Elvis mit W geschrieben, elektronisches Wassersportinformationssystem, kann man sich die kostenlos runterladen, kann die selber lernen. Das ist relativ einfach, das ist reine Fleißarbeit. Und wie gesagt, die Vorbereitung auf die praktische Prüfung, da ist es empfehlenswert, sich an eine Schule zu wenden. Die Kosten sind überschaubar. Die fangen an, ja, je nach Schule, ich denke mal so bei 150 Euro, 250 Euro für den Funkschein. Meistens macht man eine Kombination aus dem SEC und dem UBI, also dem Binnenfunkschein, weil dann eben eine Erleichterung da ist beim Binnenfunkschein. Man muss dann nicht zwei praktische Prüfungen, also praktische Prüfungen schon, aber abgespeckte Prüfungen.
Es ist also keine Hürde, die man nicht nehmen kann. Man muss es einfach nur wissen und machen und kostet jetzt auch kein Vermögen. Thomas Meinert, gibt es weitere Fragen?
Ja, fangen wir mal ganz unten an. Bernd Wagner, jetzt 74, sagt, er hat als Kind in einem Optimisten angefangen und das machen ja auch viele mit ihren Kindern. Wenn man schwimmen kann, kann man das ja machen. Ab wie vielen Jahren? Und wo gibt es denn diese Kurse und enden die dann auch schon mit einem Schein für die Kinder?
Wer möchte dazu was sagen? Ja, Herr Saludek.
Ja, könnte ich jetzt auch so sagen. Also der ist der sogenannte jüngste Schein, der angeboten wird. Bei den Segelvereinen, das wäre dann so die Opti-Klasse, also diese eckigen kleinen Segelbötchen, mit denen man einsteigt, das beginnt so mit 6, 7 Jahren. Da gibt es dann Schulungen in den Vereinen, das wird sehr intensiv betrieben, um die Kinder ans Segeln heranzuführen. Dann geht es weiter mit den Jollen, also offene Segelboote in den Vereinen im Binnenbereich. Und den ersten Führerschein oder die erste Berechtigung kann man mit 14 Jahren machen. Das wäre dann der Segelteil vom Sportbootführerschein BIN. Wenn man dann die Antriebsmaschine, also den Motorteil noch mitmachen möchte, dann muss man allerdings 16 sein. Aber okay. Segeln an sich geht mit 6 definitiv und endet dann mit der praktischen Prüfung und theoretischen Prüfung für den Sportbootführerschein BINnen nur mit dem Segelteil. Und das wäre ab 14 Jahren möglich.
Okay. Thomas Mannert. Ja, wir hatten einen Hörer, der hat seinen Segelschein kurz vor der Wende gemacht, also in der ehemaligen DDR. Da wurde Küstensegeln natürlich nicht so gefördert oder gar nicht angeboten. Aber wie sieht es mit alten Scheinen auch aus? Auch in West-Berlin gab es ja mal einen alten Westberliner Segelschein. Wie ist es mit diesen alten Scheinen? Was gilt da weiter? Was kann man umschreiben lassen und was muss man dann tatsächlich neu machen?
Ich gucke hier wieder in die Runde.
Also, Herr Saludek, kann man sie hallo,
ja, Henrik Weiler, ja.
Ja.
Henrik Weiler.
Ja, soweit ich weiß, sind die Scheine, die in der ehemaligen DDR gemacht wurden, nach wie vor umschreibbar. Es macht allerdings natürlich schon Sinn, vielleicht nochmal sich bei einer örtlichen Segelschule vielleicht für die eine oder andere Stunde einzuschreiben, denn es hat sich sicherlich auch im rechtlichen Sektor einiges geändert seitdem.
Okay. Wir haben eine echte Leichtmatrosin in der Leitung. Ich begrüße Emma Piel aus Hamburg. Herzlich willkommen. Warum sind Sie Leichtmatrosin?
Ich bin Leichtmatrosin geworden, weil ich schon lange auf kleinen Yachten segle, habe allerdings nie echt offiziell einen Segelschein gemacht und habe dann einmal die Alexander von Humboldt 2 gesehen und wusste sofort, ich möchte da gerne drauf mitsegeln.
Also das ist diese große Dreimast-Bark mit grünen Segeln, glaube ich, liegt in Bremen, Bremerhaven oder so. Ist also richtig, ein großer Traditionssegler, so wie man das irgendwie aus alten Filmen noch kennt. Und da sind Sie
vielleicht
jetzt mitgesegelt.
Werbung.
Ja, okay. Also.
Genau, ich bin da in der Stammmannschaft. Das bedeutet, ich wurde schon aufgenommen in die ehrenamtliche Stammmannschaft und bringe den Mitseglern auch das Segeln dabei. Das möchte ich nämlich nochmal richtigstellen. Das wurde vorhin gesagt, dass auf den großen Traditionsseglern eigentlich oder dass auf den großen Segelschiffen kaum Beteiligung erwünscht oder möglich ist. Das ist allerdings eher die Ausnahme. Man braucht nämlich eigentlich jede Hilfe und jede Hand und kann die Segel und Rahn eigentlich nur gemeinsam bewegen. Das ist ein jahrhundertealtes Handwerk, das immer noch so angewendet wird. Und man kann sich da einen Turn buchen und wird dann auch komplett eingebunden in den Schiffsbetrieb. Das heißt, man geht Wache, man hilft, die Segel zu setzen, man lernt, wie das alles funktioniert. Man darf Ruder gehen, man darf ausstehen, das heißt, man steuert auch das Schiff. Und man darf auch oben ins Rig, also die große Masten aufentern, muss man allerdings nicht. Das heißt, man bekommt alles beigebracht und kann dann auch aufgenommen werden. Und das ist eine ganz andere Art als das Yachtsegeln. Aber das ist eben was Jahrhundertealtes, was mit langer Tradition schon immer so praktiziert wird. Und es ist sehr beeindruckend. Genau.
Wunderbar. Vielen Dank für diese Richtigstellung, möchte ich es mal nennen, oder Ergänzung. Und genau. Ganz herzliche Grüße nach Hamburg. Thomas Meinert, gibt es denn weitere Fragen?
Ja, da kommt jetzt sozusagen die Ergänzung der Ergänzung. Und zwar von Franziska Blom. Sie schreibt aber nicht an der Küste, sondern aus Südniedersachsen. Und sie schreibt, es gibt einen großen Bereich der Traditionssegler, also solche Schiffe wie der Alex. Die sind dann vielleicht ein bisschen kleiner, aber es sind 2 bis 3 Master. Sie haben 25 bis 45 Kojen. Eine Reise geht meist eine Woche. Das ist eben auch ein Kapitän und 3 Steuerleute an Bord. Und solche Sachen findet man am besten, indem man im Internet guckt unter Verein Clipper oder Traditionssegler. Auch da gibt es solche Möglichkeiten.
Ja, Andreas Fritsch hatte das ja vorhin so mal in die Runde geworfen, dass man da nicht segeln lernt. Fühlen Sie sich korrigiert?
Ja, kann man natürlich so stehen lassen. Es gibt diesen Bereich, die Deutsche Sail Trailing Association. Mhm. Das sind so diese großen Rahsegelschiffe, wo man sowas lernen kann. Aber ich würde sagen, dass das für jemanden, der ins Segeln einsteigen will und eigentlich so dieses selbstbestimmte Segeln mit einem eigenen Boot anstrebt, ist das nicht unbedingt der richtige Weg. Weil so also zwischen diesen großen Schiffen, in denen man ein ganz kleines Rädchen in einem großen System ist, ist anders als das Yachtsegeln mit einer modernen GFK-Yacht und das Chartern und das, wenn man selber ein Boot haben will. Also ich würde sagen, das kann man machen. Das ist halt, wenn man irgendwie diese Schiffe liebt und dieses Traditionssegeln toll findet, dann ist das der richtige Weg für jemanden. Aber es ist nicht irgendwie, finde ich persönlich, ein logischer Weg in das Segeln mit einem eigenen Boot oder mit einem Charterschiff, das modern ist.
Wunderbar. Thomas Meinert, weitere Fragen?
Ja, es gibt Genossenschaften, Eigentümergemeinschaften. Da haben wir die verschiedensten Beispiele erzählt bekommen oder geschrieben bekommen per Mail. So ein Hörer, der in der Schweiz sich an einer Sailcom, Schweiz-Genossenschaft, beteiligt. Die haben ca. 80 Segelboote verschiedener Größen an verschiedenen Schweizer Seen. Da muss man Mitglied sein, aber das ist dann alles nicht so teuer und man kann dann eben gegen kleine Gebühr an verschiedenen Seen segeln. Genauso gibt es Eigentümergemeinschaften, die segeln hoch in den Norden. Nun kann man ja in 2 Wochen nicht mal eben von Deutschland aus ans Nordkap segeln. Aber man kann natürlich viele Teilstücke daraus machen und diese Eigentümergemeinschaften, die bieten dann immer verschiedene Turns an, die dann 2 oder 3 Wochen sind, also immer mit wechselnden Crews. Vielleicht nochmal die Frage an Herrn Zaludek, ist das auch im Angebot kommerzieller Veranstalter?
Gibt es durchaus Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, auf diese, die also ein Schiff bestücken mit einem Skipper und der dann eine gewisse Route fährt, wo man sich dann auf den Teiletappen einbuchen kann. Das ist also gang und gäbe. Das geht, das ist einfach. Man muss ein bisschen flexibel sein, was die An- und Abreise angeht, weil natürlich nicht jeder Hafen vielleicht gut an einen Flughafen angebunden ist. Man kann schon mal ein bisschen zu ein paar Entfernungen kommen, aber das ist ein guter Weg, sicherlich da auch eine Koje zu finden, um praktisch an Bord das Mitsegeln zu genießen.
Ich habe noch eine Frage an Marie Schneider, was den Bootskauf betrifft. Da ist es doch sehr ratsam, wenn man dann irgendwie ein Boot gefunden hat, was so seinen Kriterien einigermaßen entspricht, doch am Ende dann ein Gutachten zu machen. Also jemanden mitzunehmen, Fachfrau, Fachmann, der oder die sich das Ding nochmal genau anguckt. Was kostet so ein Gutachten?
Also es kommt natürlich immer darauf an, wen man da beauftragt. Da variieren die Preise. Das ist wie bei jeder anderen Dienstleistung auch. Dann kommt es auch darauf an, muss dieser Gutachter weit anreisen. Also wenn man jetzt beispielsweise in den Niederlanden ein Schiff kauft, dann ist es durchaus ratsam, man nimmt sich einen Gutachter aus Deutschland mit. Der muss natürlich dann anreisen, dann kostet die Anreise extra. Und dann ist auch immer die Frage, braucht man einen schriftlichen Bericht oder reicht einem im Prinzip, wenn der Gutachter am Telefon sagt, yo, ich habe es mir angeguckt,
Daumen
kannst
hoch.
Du kaufen.
Ja.
Genau. Wenn, also es fängt an, ich würde mal sagen, so bei 800 Euro, wenn man dann einen schriftlichen, ausführlichen Bericht haben möchte, der zum Beispiel bei einer Versicherung eingereicht werden muss oder so, dann ist man auch mal schnell bei 1500 Euro plus eben eine Anreise. Wichtig ist es einfach, dass man einen zertifizierten Gutachter nimmt und okay. Ja.
Ja, ich habe noch Andreas Fritsch, der den Finger hebt.
Ja, wir hatten kürzlich in der Yacht eine Geschichte, wo jemand genau mit so einem Gutachten auf die Nase gefallen ist, weil er einfach einem nicht zertifizierten Gutachter gefolgt ist. Und das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Info. Das hat Frau Bäumer gerade schon angesprochen. Also man sollte unbedingt einen Gutachter nehmen, der über den Verband der deutschen Schiffbauer abgenommen ist oder über die andere Verbände, die solche Prüfungen praktisch machen, die Fachkunde nachweisen, dass der Mann auch wirklich sich da auskennt und fähig ist, das Schiff vernünftig zu begutachten.
Oder die Frau in dem Fall.
Ja, genau. Es nützt halt nichts, wenn man ein Schiff kauft, das begutachtet worden ist und der Begutachter konnte nichts und hinterher hat man dann die Riesenrechnung.
Thomas Meinert, weitere Fragen.
Die Wetterkunde, die wird oft in vielen Prüfungen zu wenig beachtet, sagen alte Vereinsmitglieder. Da gibt es zum Beispiel fliegendes Wasser am Chiemsee, Fallwinde, auch am Bodensee sind die berüchtigt. Dann gibt es die Bora im Mittelmeer. Also die Wetterkunde, der Wetterbericht. Heute kriegt man viele Wetterberichte auch per SMS aufs Schiff. Der Deutschlandfunk sendet noch einen Seewetterbericht, aber das ist auch schon fast die Ausnahme. Also die Wetterkunde, die sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen.
Ja. Hinak Waller, Sie sind ja viel unterwegs, auch alleine im Boot. Wie macht man das mit dem Wetter? Sie haben das ja vorhin auch angesprochen, dass es im Mittelmeer da durchaus merkwürdige Winde gibt, die es zu beachten gilt.
Ja, also ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist natürlich, dass man sich ein bisschen vorher mal einliest, was gilt in dem Revier an Besonderheiten. Beispielsweise in der Nordsee ist einfach häufig so eine Südwestwindlage, wo dann eben auch durchaus mal ein bisschen mehr Wind aufkommt. Was heißt das für das Boot? Was für Wellen können da entstehen? Dass man sich das im Vorfeld ein bisschen anschaut. Mittelmeer, wie gesagt, die speziellen Winde, die dort eigentlich in fast jedem einzelnen Revier aus irgendeiner unterschiedlichen Richtung kommen können. Ansonsten, was die Wettervorhersagen angeht, hat sich natürlich auch allerlei geändert. Denn es ist schon heute so, dass man sagen kann, Wetterberichte sind deutlich besser geworden. Also es heißt jetzt nicht mehr, da kommt irgendwann demnächst mal schlechtes Wetter, sondern man hat in der Regel hat man Uhrzeiten dazu und kann entsprechend planen. Wenn es weggeht von den Küsten, hört das natürlich irgendwann auf. Also man sagt so 3 Tage voraus sind Wetterberichte relativ zuverlässig. Danach muss man sich dann eben auch Gedanken machen, wie man Wetter an Bord bekommt. Da hilft dann wieder, wie schon angesprochen, Funk. Wir hatten vorhin das Stichwort LRC. Das ist dann eben relevant, wenn es wirklich weggeht von den Küsten. Short-Range-Funk, also UKW-Funk, reicht so 25 Meilen raus. Danach kommen dann irgendwann entweder über Satelliten, über E-Mails Technologien, um Wetterbericht an Bord zu kriegen.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Wettermodellen, also Computertechniken, mit denen solche Vorhersagen errechnet werden. Und es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe von Apps, die man auf sein Smartphone, Tablet laden kann, die diese ganzen Wettermodelle, die sich manchmal so ein bisschen in ihrer Vorhersage auch unterscheiden, abbilden. Was gibt es da so für Einsteiger, Einsteigerinnen für Apps, um sich einen guten Überblick über das Wetter für die nächsten 2, 3, 4 Tage zu verschaffen? Hinak Waller.
Ja, da gibt es, wie du schon sagtest, diverse Möglichkeiten. Gute Apps, ja, gibt es vom Seebiss gibt es diverse. Also wirklich, da gibt es sehr, sehr viel. Ich bin tatsächlich ein großer Freund von dem klassischen Seewetterbericht. Den kriegt man zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst. Mhm. Da ist auch eigentlich alles drin, was man wirklich braucht. Häufig ist es so, dass dann die Darstellungen, die in vielen Apps kommen, eher noch verwirrend werden und die Sache eher noch komplizierter machen.
Okay, wir haben einen Anrufer in der Leitung, Herr Schönwälder aus Stade. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz.
Einen schönen guten Tag, Schönwälder.
Ja, Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Meine Anmerkung, es kann nicht nur jemand, der vollkommen gesund ist, segeln, sondern auch Menschen mit schwerer Behinderung. Ich habe das einen Kombi-Tree entwickelt, ein Dreirumpf-Fahrzeug, Segelfahrzeug, 4,80 Meter lang. Und das kann so gut wie nicht sinken, jedenfalls weniger als die Titanic. Und kann auch so gut wie nicht kentern. Und wir haben das bis Windstärke 8 getestet. Der Betroffene, der Schwerbehinderte, sitzt in einem Mittelsitz, hat die Pinne auf der Backbord- oder Steuerbordseite und bedient das Segel über das mit einem Rollmast, auf einen Rollmast aufgewickelt ist. Alle Funktionen vom Sitz aus kann das Segel setzen oder auch bergen während der Fahrt innerhalb von Sekunden und ist auf die Art und Weise einem normalen, in Anführungsstrichen, einem gesunden Menschen gleichberechtigt, was das Segeln angeht.
Das klingt interessant. Was müssen Leute in eine Suchmaschine eingeben, um das zu finden?
Einfach nur das Stichwort Kombi-Tree mit C. C
alles klar.
Kombi und dann Ghost-Tree, T-R-I.
Prima. Super Hinweis, super Projekt.
Wir haben ein solches Boot am Wanter See in Wilhelmshaven.
Ja.
Und dort kann es gesegelt werden. Dort können Menschen hin.
Wunderbar. Ich muss hier leider ein bisschen abwürgen, weil wir hier langsam auf die Zielgerade zusteuern und noch eine Frage von Thomas Meinert mit reinnehmen sollten.
Ein Blindenhörer, der sagt, er nutzt auch Mitfahrgelegenheiten. Für eine Frage bleibt noch Zeit. Wenn man jetzt viele Menschen kennt, mit denen man segeln möchte, man entschließt sich, gemeinsam ein Boot zu chartern, sollte man dann einen Crew-Vertrag abschließen, wo einiges geregelt wird, bevor man in See sticht?
Herr Nagweiler, Marie Schneider, wer möchte dazu was sagen, Crew-Vertrag?
Das kann man natürlich so machen. Ich finde, es kommt immer darauf an, was ist das für eine Freundschaft? Kann man das auch einfach per Handschlag regeln? Ist das auch in Ordnung, dass man einfach weiß, man teilt sich die Kosten, man teilt sich eben auch die Kosten, falls ein Schaden geschehen sollte. Wenn man meint, man braucht das schriftlich, dann, also meine Ansicht ist, dann ist es vielleicht die falsche Crew, mit der man da Ferien machen möchte.
Das würde ich auch so sagen, ja.
Okay, wunderbar.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt auch einen Tipp für den Skipper. Wenn man denn als Skipper irgendwie das Gefühl hat, man muss sich so ein bisschen absichern, dann kann man noch eine Skipper-Haftpflicht abschließen. Das ist eigentlich eine der wenigen Versicherungen beim Segeln, die ich persönlich ganz, ganz sinnvoll finde. Weil wenn man dann durch Fehleinschätzung irgendeiner Situation Schaden seiner Crew zufügt, dann ist man dagegen versichert.
Wunderbar. Wichtiger Hinweis noch zum Schluss. Wir biegen leider hier auf die Zielgerade ein. Das war der Marktplatz zum Thema Segeln. Ich danke meinen Gästen Hinnerk Weiler von segelradio.de, Christian Saludek, Sarah Schockemühle, Yachting, Marie Schneider, zu finden im Internet unter maritim.ch, Seglerin, Bootsmaklerin, und Andreas Fritsch von yacht.de, der Segelzeitschrift. Mir bleibt noch Zeit, Ihnen zu danken und den Hinweis zu geben, deutschlandfunk.de/Marktplatz finden Sie alles, was Sie brauchen. Auch Marktplatz können Sie in einer App eingeben. Dann können Sie das per Podcast abonnieren. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke und wünsche noch einen schönen Tag.